Deutschlandfunk Kultur Interview.
Was haben Restaurants, Hotels, Politiker, Musiker und unsere Freunde und Kollegen gemeinsam? Naja, wir lieben sie oft am meisten, wenn sie besonders authentisch sind oder wenn wir sie für besonders authentisch halten, was nicht dasselbe sein muss. Und damit sind wir schon bei einer der Thesen aus dem Buch Authentizität, Karriere einer Sehnsucht. Geschrieben hat es Erik Schilling. Er lehrt neuere deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität München. Schönen guten Morgen, Herr Schilling.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Wenn ich jetzt so bin, wie ich eigentlich immer bin im Radio und wenn Menschen, die mich schon öfter gehört haben, glauben, mit Geisteswissenschaftlern redet der besonders gerne, jetzt merken, ich rede auch mit ihnen besonders gerne. Bin ich dann authentisch?
Dann sind Sie authentisch in der Zuschreibung Ihrer Hörerinnen und Hörer. Denn die haben ein bestimmtes Bild von Ihnen, das sich auf der Basis anderer Interviews ergeben hat. Und wenn Sie heute dieses Bild wieder erfüllen, diesem Bild entsprechen, dann bekommen Sie das Prädikat authentisch. Aber wie Sie wirklich sind, das wissen vielleicht maximal Sie selber oder Ihre Lebenspartnerin, Ihr Lebenspartner oder vielleicht auch niemand.
Eben, also, da sind wir fast schon bei der Psychologie. Aber was ja schon mit dieser einen Antwort klar geworden ist, wir alle oder zumindest sehr viele Menschen haben eigentlich keine Sehnsucht danach, dass Menschen oder Dinge so sind, wie sie sind, sondern eigentlich danach, dass sie so sind, wie wir sie haben wollen.
Genau, das ist der Punkt, an dem die Sehnsucht nach Authentizität, die an sich ja durchaus verständlich ist, in einen problematischen Aspekt kippt. Denn dann ist Authentizität eben nichts, was eine Freiheit der Personen oder der Sachen ist, so zu sein, wie sie sein können oder sein wollen, sondern dann sind sie so, wie wir sie gerne hätten. Also wir haben eine Vorstellung davon, wie sie authentisch sind. Und wenn sie das dann in einer konkreten Situation nicht sind, dann sind wir so ein bisschen enttäuscht und sagen, ach, da war sie aber gar nicht authentisch auf der Party, da war sie so in sich gekehrt und gar nicht so ausgelassen, fröhlich, wie sie sonst immer ist. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Person wirklich ist, wenn es das überhaupt gibt, so ein Wirklichsein.
Diese Authentizität, die erwarten wir ja nicht nur von Personen, sondern auch von Dingen, von Einrichtungen. Schönes Beispiel in Ihrem Buch, ich glaube inzwischen nicht mehr alle, aber sehr viele Deutsche erwarten von italienischen Restaurants in Deutschland, dass es da Pizza geben muss, weil sie besonders authentisch sind. Das ist natürlich, wenn man nicht in ein neapolitanisches Restaurant geht, Unsinn. Das ist ja eigentlich auch ein Beispiel für so eine Fehlwahrnehmung.
Das ist richtig, genau. Denn also die Annahme, es könnte ein authentisches italienisches Restaurant geben, naja, die ist eben dann problematisch, wenn man weiß, dass in Italien die unterschiedlichen Küchen so regional ausgeprägt sind, dass sich, wenn es sowas wie Authentizität gäbe, das allenfalls auf ganz bestimmte Regionen beziehen könnte, also ganz kleinteilig. Und selbst da ist dann die Frage, ja, die Pizza wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Ist die Authentizität dann erst seit dem 19. Jahrhundert existent oder gab es die schon vorher, aber war es dann was anderes als Pizza? Also es ist wieder die Tatsache, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben, wie ein italienisches Restaurant auszusehen hat und was es da zu essen geben muss. Und wenn diese Vorstellung erfüllt wird, dann sagen wir, ach ja, das war jetzt ganz, ganz authentisch. Es gibt den Fall natürlich auch ohne die Pizza. Also das sind dann die etwas elitäreren Kreise, die sagen, ach ja, Pizza, das ist nur was für die deutschen Touristenmassen. In den italienischen Restaurants, in denen es keine Pizza gibt, in den Osterien oder so, da wird noch die wirklich authentische italienische Küche serviert. Aber das ist natürlich wiederum genauso eine Zuschreibung wie eben im Falle der Pizza.
Woher kommt denn eigentlich diese Sehnsucht nach dem, was wir für Authentizität halten?
Also meine Kurzantwort wäre, das ist eine Form von Ersatzreligion, die Metaphysik des 21. Jahrhunderts. Wir glauben nicht mehr an Gott, aber an irgendeine Wahrheit, irgendeine Eindeutigkeit wollen wir dann doch glauben. Und diese Sehnsucht haben wir in die Dinge und in die Personen verlagert. Wir hoffen, dass wir in einer Welt, die wir oft als sehr komplex wahrnehmen, sie ist digital, viele Dinge sind nur noch virtuell verfügbar, viele große Distanzen werden ganz leicht überbrückt. Wir sind heute hier, morgen da, wenn nicht gerade Corona ist. In einer solchen Welt wächst die Sehnsucht nach etwas Wirklichem, nach etwas, das man anfassen kann, nach etwas, das immer so ist, wie es ist, das uns nicht anlügt, das kein Fake ist. Also im Prinzip, ja, es ist die Sehnsucht nach Stabilität und nach einem Mittelpunkt im Kleinen, der immer so bleibt, wie er ist.
Und das beziehen wir natürlich öfter mal auch auf die Politik. Dafür haben Sie auch ein Beispiel in Ihrem Buch. Sie selber sagen, Donald Trump sei in der Logik dieses Begriffs sehr authentisch und Angela Merkel, die, glaube ich, viele auf ihrer manchmal spröden Art dafür halten, sei es eben nicht. Warum sehen Sie das so?
Das ist natürlich dann auch wieder eine Zuschreibung meinerseits, aber zumindest so wie ich die beiden wahrnehme, bedient Frau Merkel ihr Amt im Sinne einer professionellen Rolle. Es gibt die Rolle der Bundeskanzlerin und die füllt Frau Merkel aus. Wie Frau Merkel privat ist, davon mag ich persönlich mir eine bestimmte Vorstellung gemacht haben. Und wenn ich dann in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin Elemente von dieser Vorstellung finde, dann habe ich vielleicht die Vorstellung, sie sei da gerade authentisch. Aber es ist ja wieder wie bei Ihnen, wie ich es am Anfang für Sie gesagt habe, ja, etwas, das ich gar nicht richtig beurteilen kann. Also ich weiß nicht, wie Frau Merkel wirklich ist. Bei ihr habe ich das Gefühl, das spielt keine so zentrale Rolle. Sie ist einfach eine sehr professionell agierende Bundeskanzlerin. Und ich persönlich finde, das ist auch gut so. Denn das ist das, was wir von ihr erwarten können, dass sie ihr Amt als Bundeskanzlerin mit hoher Professionalität ausfüllt. Was sie persönlich denkt zu Putin, wem auch immer, das ist in der Rolle egal und das sollte sie am besten auch gar nicht sagen.
Da sind wir, glaube ich, aber beim entscheidenden Punkt auch noch, was weitere negative Auswirkungen dieser Sehnsucht nach Authentizität betrifft. Wenn in jedem Moment, an jedem Ort jeder so ist, wie er meinetwegen glaubt zu sein. Also einfach nur, früher hätte man gesagt, ich hätte es fast so gesagt, jetzt gehen lässt. Also sagt, ich spiele bewusst keine Rolle, ich mache, was ich will. Das ist, wenn man eine Pizza bestellt beim Kellner, der keine bringen will, schon unangenehm genug. Aber auch darüber hinausgehend, dieses ständige, jeder soll er oder sie selbst sein, macht ja das Zusammenleben nicht unbedingt leichter.
Richtig, das ist der Punkt, an dem die Sehnsucht nach Authentizität auch in ein totalitäres Konzept fast schon kippen kann. Wenn ich in jedem Moment behaupte, ich selbst sein zu wollen und zu müssen, dann haben meine Mitmenschen eigentlich keine andere Wahl, als mich so zu akzeptieren oder mir aus dem Weg zu gehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich für ein extrem konservatives, striktes Modell von Gesellschaft plädieren möchte. Ich möchte einfach für ein Modell von Pluralität plädieren, in dem verschiedene Rollen möglich sind. Und in dem Interessen ausgehandelt werden müssen. Wenn ich nur authentisch zu sein glaube, indem ich morgens um 7.44 Uhr in der U-Bahn Helene Fischer singe, dann bin ich vielleicht in meiner Wahrnehmung authentisch, aber für meine Mitmenschen ist das eine Zumutung. Und insofern stoßen da eben verschiedene Interessen aufeinander, die abgewogen werden müssen und wo vielleicht die gefühlte Authentizität dann durchaus auch auf der Strecke bleiben kann.
Also bei dem Beispiel Helene Fischer in der U-Bahn würde ich mal sagen, Rücksicht anstatt Authentizität. Aber Sie schlagen das etwas konkreter und etwas professioneller vor. Wobei Professionalität ist ja schon das Erste. Sie haben eigentlich drei Ideen, was die Alternative oft sein sollte zu dieser scheinbaren Authentizität. Da ist es wieder, Authentizität.
Genau, also das eine habe ich schon am Beispiel Merkel ausgeführt. Das ist Professionalität. Das zweite ist Situativität. Damit meine ich, dass man in unterschiedlichen Situationen sich jeweils situationsangemessen verhält. Also so wie ich mit meiner Ehefrau bin, so muss ich mit meinen Freunden beim Fußball nicht sein. Und mit meiner Chefin kann ich wiederum anders kommunizieren. Also einfach reagieren, je nachdem, wie die Situation es erfordert. Authentizität würde dagegen erwarten, dass ich in jeder Situation gleich bin, dass ich mit meinen Kindern genauso spreche wie eben mit meiner Chefin. Und das Dritte ist, und das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich habe und der in diesem Buch auch zum Ausdruck kommt, etwas mehr Toleranz für Widersprüche, Ambiguitätstoleranz. Vieles ist nicht eindeutig in der Welt. Vieles können wir gar nicht so eindeutig wahrnehmen oder haben, wie wir es gerne hätten, wenn wir den Begriff Authentizität verwenden. Vieles hat zwei Seiten, ist widersprüchlich, auch Personen sind widersprüchlich in ihrem Verhalten. Und ich denke, wir nehmen die Welt adäquater wahr, wenn wir diese Widersprüche wahrnehmen und sie auch akzeptieren. Vielleicht sogar auch in uns selber.
Der Literaturwissenschaftler Erik Schilling hat ein Buch geschrieben über Authentizität oder das, was wir häufig dafür halten. Authentizität, Karriere einer Sehnsucht heißt es und das Buch erscheint heute im C.H. Beck Verlag. Herr Schilling, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel.